Ich glaube, der aktuelle Boom im Bereich Online-Brokerage für Retail-Kunden, da sind auch viele Kunden, die in der Vergangenheit gar nicht aktiv, aktiv waren und wo ich auch immer nicht immer sicher bin, wie nachhaltig das eigentlich sein wird und wie viel davon auch eine Gamification ist, die vielleicht auch gesamtvolkswirtschaftlich gar nicht so gut ist. Das sehr aktive Handeln da im Mieterbereich endet ja zum Teil auch für den Einzelnen dann in Scherben und Tränen. Das ist vielleicht nicht etwas, worum Banken kämpfen sollen.
Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finanzszene, der Podcast. Unser Gast heute ist Max Flöth-Otto, Senior Partner im Banking-Team von der Unternehmensberatung McKinsey. Und unser Thema ist die letzte Chance. Bekommen Deutschlands Banken noch die Kurve? Und kennen Sie natürlich das typische Mantra der Berater, die Lage ist ernst, sie wird demnächst ernster, die Kosten müssen runter und deshalb müssen Sie uns beauftragen. Damit lassen wir aber natürlich unseren Gast heute nicht ganz davon kommen. Und Flöth-Ottos Ansatz ist auch ein ganz anderer. Er sagt nämlich, es gibt keinen Grund, sich klein zu machen als Bank in Deutschland. Der Ertragspool, der sei immer noch riesig mit 150 Milliarden Euro. Und die Banken hätten beispielsweise alle Chancen, völlig neue Bereiche zu erschließen, neue Erträge zu generieren. Beispielsweise mit der Finanzierung der Klimawandelziele. Es sei mehr über die Ertragsseite als über die Kostenseite drin. Und es habe schließlich schon ganz andere Branchen gegeben, auf die man einst kein Pfifferling mehr gab. Medienkonzerne, Telekommunikationsunternehmen, die sich dann aber neu definiert hätten. Ja, ganze Bankensysteme von Ländern haben sich neu erfunden, beispielsweise in Schweden, sehr erfolgreich. Viel Zeit, sagt Flöth-Otto, bleibt aber nicht mehr. 15% der Erträge sind schon gewandert zu digitalen Angreifern, Auslandsbanken, Payment-Konzernen aus dem Ausland. Das muss gestoppt werden. Wie genau? Dazu hat er ein paar Ideen dabei. Sie hören hier, das ist ein klarer Disclaimer, einen Partner-Podcast. McKinsey ist Partner von Finanzszene.de und unterstützt unsere Form des Journalismus. Ich bin aber sicher, Sie nehmen dennoch vieles mit Gewinn mit. Steigen wir ein. Herr Flöth-Otto, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass das geklappt hat.
Dankeschön. Freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin begeisterter Leser und Hörer des Podcasts von Finanzszene.
Das hören wir natürlich sehr gerne. Ich glaube, die erste Frage, die muss ich Ihnen gar nicht stellen, das ist die Frage, die Sie vermutlich in Ihrem Leben schon mindestens 10.000 Mal gehört haben. Können Sie sich denken, welche das ist?
Ich bin ehrlicherweise gespannt auf die Frage, die jetzt kommt.
Haben Sie was mit dem Einrichtungshaus zu tun oder dem Einrichtungsversand oder nicht?
Okay, die Frage habe ich schon ein paar Mal gehört, das stimmt. Ich bin verwandt, ja. Das wurde von meinem Großvater aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist immer noch im Rahmen der Familie, heute viel kleiner als früher und entfernt verwandt. Ich habe auch so viele Cousins und Cousinen, dass das für meine eigene Lebensgestaltung keine Rolle spielt. Aber ja, ich bin damit verwandt und auch in einem...
Wenn ich die Frage nicht gestellt hätte, hätte sich der Hörer gestellt. Deswegen habe ich sie gleich vorangestellt. Ich kann mich auch erinnern, in den 80er Jahren in meiner Kindheit lag immer auch ein Flöth-Otto-Katalog herum bei meinen Eltern. Das weiß ich noch. Aber kommen wir zum Thema. Sie sind Experte für das Thema Banken und ich würde Sie einfach am Anfang mal um eine Einschätzung des Zustands unserer Bankenlandschaft bitten, weil da herrscht ja eigentlich eine ziemliche Zweiteilung. Einerseits hat man manchmal das Gefühl, offen gestanden auch in unserer Berichterstattung, man besichtigt da eigentlich eine Trümmerlandschaft in Deutschland. Andererseits haben wir aber auch Bundesbankstatistiken, nach denen die Banken in Deutschland auch 2019, das ist das letzte Jahr, wofür Daten vorliegen, ja, mal eben mit Ausnahme des Sondereffekts Deutsche Bank 15 Milliarden Euro Jahresüberschuss erwirtschaftet haben und, haben wir auch gelesen, alle Bankengruppen ihr Ergebnis gesteigert hätten. Wer liegt denn da näher an der Wahrheit? Die Trümmerbesichtiger, wie wir es ab und zu sind, oder die Berufsoptimisten?
Ich glaube, das ist beides nicht ganz falsch. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen und noch einmal betonen wollen, wie wichtig Banken für Deutschland waren und sind. Die haben den großen Wirtschaftsaufschwung in den 50ern und 60ern finanziert. Die haben auch heute einen riesigen Anteil am Wirtschaftsleben in Deutschland. Nur um eine Zahl zu nennen, etwa 2/3 aller Aktiva in Deutschland liegen auf den Bilanzen der Banken. In den meisten anderen Ländern sind das weniger und zum Teil deutlich weniger als 50%. 550.000 Menschen arbeiten in diesem Sektor und liefern jeden Tag einen großen Beitrag auch für den Wirtschaftsstandort. Und dann ist es so, dass die Banken auch geschafft haben, die doch großen Probleme aus der Finanzkrise aufzuarbeiten und sich da sehr viel robuster und sicherer aufzustellen. Sie haben auch die Corona-Krise bisher gut überstanden, standen an der Seite ihrer Kunden und haben mit relativ schnellen Entscheidungen und ordentlichen Leistungen geholfen. Aber auch hier haben sie nicht begeistert. Um beim Thema Corona zu bleiben, nur es war eine Riesenchance, dazu Kunden zu einer neuen Interaktion mit Banken zu motivieren. Und am Ende haben wir viele Umfragen gemacht und nur 30% der Kunden sagen, dass sie wirklich zufrieden sind damit, wie sie mit ihrer Bank remote, also über Telefon oder Video, interagieren konnten. Das ist echt eine verpasste Chance. Um jetzt wieder zu Ihrer Frage zurückzukommen, mit dem Beispiel Trümmerlandschaft würde ich nicht sagen, aber es ist schon so, dass das Bild auch sehr kritisch ist. Die Banken in Deutschland haben es nicht geschafft, in den letzten 10 Jahren ihre Kosten nachhaltig zu senken, trotz aller Anstrengungen, haben mehr Kosten aufgebaut als Banken in Vergleichsmärkten. Sie haben in den letzten 10 Jahren fast 8% an Erträgen verloren. Im gleichen Zeitraum ist die Gesamtwirtschaft um mehr als ein Drittel gewachsen und haben damit einfach auch an Wichtigkeit und an Zentralität in der Gesamtwirtschaft verloren. Und eins ist sicher, ein einfaches Fortschreiben dieses Trends für die nächsten 15 Jahre wäre eine schlechte Nachricht für die Banken, aber auch für Deutschland.
Woran liegt denn das, dass es in Deutschland anders läuft als in anderen Ländern? Weil Tatsache ist, allein die börsennotierten Großbanken haben konstant schlechtere Renditenerträge, als es bei anderen europäischen Banken der Fall ist. Da gibt es ja eine Fülle von Erklärungsmustern für. Was ist da die deutsche Besonderheit Ihrer Meinung nach?
Jetzt möchte ich nicht über die Einzelschicksale und Einzelprobleme einzelner Banken dann im Detail sprechen, aber da waren zum Teil sicherlich noch große Aufräumarbeiten aus der Krise, zum Teil auch strategische Fehlentscheidungen der Vergangenheit und zum Teil natürlich auch ein Markt, in dem, und das gilt für alle Banken, das Preisniveau einfach deutlich geringer ist als anderswo. Und das gilt übrigens für eigentlich fast alle Kundensegmente. Wenn wir einmal auf der Privatkundenseite bleiben, dann zahlen Kunden in Deutschland nur etwa halb so viel für Bankdienstleistungen wie in den meisten anderen europäischen Ländern. In Italien zahlen Kunden sogar dreimal so viel. Und nicht ganz so große, aber relevante Unterschiede gibt es auch in anderen Segmenten, sei es Corporate Banking oder so. Das heißt, die Kunden bekommen in Deutschland ordentliche Bankdienstleistungen für relativ wenig Geld, was natürlich für die Banken wiederum ein Problem darstellt. Dann ist es aber auch so, dass Banken in den letzten 10 Jahren aber nicht schnell genug in die richtige Richtung entwickelt haben. In Summe ist die Cost-Income-Ratio, man kann über diese Kennzahl sagen, was man will, ich glaube, 13% gestiegen, 13 Prozentpunkte in den letzten 10 Jahren, während andere Länder eine ganz andere Entwicklung gesehen haben. Und was haben die anders gemacht? Wenn wir das Beispiel Schweden nehmen, klar, andere Marktstruktur, weniger fragmentiert, höheres Preisniveau und so weiter. Aber die haben sehr viel früher und sehr viel radikaler digitalisiert, auch Filialnetze abgebaut, sich verschlankt, vereinfacht, in mobile Zahlungslösungen investiert und sich modernisiert und stehen heute einfach in einer Profitabilitätssicht ganz anders da als die Banken in Deutschland.
Den Punkt, den Sie angesprochen hatten, dass die Erträge, die die Banken mit den Kunden erwirtschaften oder das, was Kunden für ein Konto zahlen, in Deutschland deutlich niedriger ist als in anderen Ländern. Das hat man ja auch schon häufiger gehört. Auch da würde mich mal interessieren, warum ist denn das so? Weil es bei den Kunden nicht durchsetzbar war, weil die Wettbewerbssituation es erfordert hat oder weil es die Banken gar nicht erst versucht haben?
Ich würde sagen, es sind alle drei Punkte, die Sie genannt haben. Sicherlich ist es so, dass auch Kunden in Deutschland kulturell preissensitiv sind. Das sehen wir ja auch in anderen Branchen, aber eben auch im Bankwesen. Es ist aber auch so, dass das ganze Geschäftsmodell in der Vergangenheit doch sehr stark darauf aufgebaut war, Kunden mit günstigen Angeboten zu gewinnen. Nehmen wir das kostenlose Girokonto, das ja absoluter Marktstandard war und von Hunderten von Banken angeboten wurde, um dann im Nachgang die Kundenbeziehung breiter zu nutzen, Cross-Selling von höhermargigen Produkten zu betreiben und eben die Kundenbeziehung dann auch aus Bankensicht attraktiv zu machen. Was ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert hat in der Regel. Banken haben natürlich darauf reagiert, denn die sind ja auch kluge Manager und haben schon in den letzten 5 bis 6, 7 Jahren hat man dann erheblichen Umschwung gesehen mit erst vorsichtigen und dann doch deutlich stärkeren Preiserhöhungen eigentlich in vielen Segmenten, die am Anfang natürlich auch ein großes Presseecho immer hervorrufen, aber ehrlicherweise dann doch auch vom Kunden akzeptiert werden. Und das neue Spielfeld sind jetzt natürlich die Negativzinsen auf große Einlagen, die am Anfang nur für Geschäftskunden einberufen wurden, mittlerweile ja auch schon relativ breit im Markt eingesetzt werden, um eben im veränderten Zinsumfeld dann doch mehr Erträge generieren zu können. Insofern ist das, glaube ich, eine Mischung der verschiedenen Punkte. Aber sicherlich sind Banken dran. Wir sehen aber, und das ist einfach der Vergleich zu anderen Märkten, den wir vorhin schon ein paar Mal hatten, immer noch deutliches Potenzial, da mehr zu machen.
Jetzt ist man gerade dabei, die Preise anzuheben, auch für eine Basisdienstleistung wie eine Kontoführung. Da gibt es ja Hinweise, sondern ganz konkrete Zahlen, dass wir da im Durchschnittspreis 30-40% teurer geworden sind in den letzten 5 Jahren. Aber jetzt gibt es schon wieder gleich neue Akteure, digitale Anbieter, Angreifer, die auch wieder mit dem kostenlosen Basiskonto rein digital kommen und einen wahnsinnigen Zulauf haben. Welche Rolle spielt das für die Preissetzungsmacht, die Banken haben? Weil der preissensible Kunde ja genau das macht, was er schon vor 20 Jahren gemacht hat. Er weicht unter Umständen einfach auf den Kostenlosanbieter aus. Schneidet das die Preissetzungsmacht der Banken?
In gewissen Teilen ja. Ist natürlich richtig, dass diese neuen Wettbewerber in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen sind. Die arbeiten natürlich auch mit einem anderen Ziel als eine bestehende große Bank im deutschen Markt. Die versuchen, eine Venture Capital Story zu erzählen, die auch viel von Visionen und Ideen lebt und eben vom Momentum lebt, dass man schnell wächst. Aber auch da wird irgendwann die Realität dann betrachtet werden müssen. Und man schaut sich an, was verdienen diese Banken eigentlich mit dem einzelnen Kunden? Und ist das Modell so nachhaltig tragbar? Und wir sehen ja, dass alle der großen Challenger-Banken intensiv auch mittlerweile am Thema Kundenmonetarisierung arbeiten, dass sie verstärkt andere Produkte mit anbieten, sei es auf der Kreditseite, sei es auf der Investmentseite und eben versuchen, da ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu finden. Zum Teil wird das im Moment überlagert vom Trading-Boom und von Erträgen, die aus Kryptoanlagen kommen. Aber die grundsätzliche Frage, wie kann auch eine neue Challenger-Bank nachhaltig genug Ertrag mit dem einzelnen Kunden machen, um profitabel zu sein, die wird zunehmend gestellt, sodass dieses Problem sich dann irgendwann verändern wird. Aber klar, diese Banken haben erheblich Marktanteile gewonnen, haben aber, auch weil sie ja bisher so ein schmales Produktangebot hatten, ehrlicherweise auf den wirklich hochmargigen, attraktiven Segmenten den Banken gar nicht so viel weggenommen, sodass das nicht die einzige Ausrede sein kann.
Sie sagen, zudem wird die Frage gestellt, wie das Geschäftsmodell funktioniert und wie die Erträge erwirtschaftet werden können. Wenn man sich die Fundings anschaut, die die großen Neobanken hinlegen und die Bewertung, habe ich eher das Gefühl, die Frage wird abnehmend gestellt, sondern es ist wahnsinnig viel Geld zur Verfügung, genau so eine Expansion auch zu finanzieren, ohne kritische Fragen zu stellen.
Ja, das stimmt. Die letzten Wochen haben da doch einige sehr interessante Fundingrunden nach vorne gebracht, wobei ich auch ganz ehrlich zugeben muss, dass ich nicht jede einzelne Bewertung da sofort direkt nachvollziehen kann. Es ist natürlich auch eine Wette auf die Zukunft, wo die Idee eben nicht mehr ist, nur in einem kleinen, schmalen Segment ein neues Feature zu bauen, um das dann an eine große andere Bank zu verkaufen, sondern die Idee ist eben, dass hier wirkliche Marktführer für die nächsten 10, 20 Jahre jetzt aufgebaut werden können. Die sehen, dass viele der traditionellen Banken sich zu langsam bewegen auf der Kundenerfahrungsseite, auf den Kundenreisen, nicht schnell genug sind und nutzen die Chance, jetzt im großen Stil Kunden zu gewinnen. Da wird es auch eine M&A-Welle geben, da wird es auch Ausdehnung geben. Am Ende werden da aber eine Handvoll von großen neuen Wettbewerbern stehen, die jetzt natürlich versuchen, sich Marktanteile aufzubauen. Trotzdem, irgendwann wird auch für diese die Frage kommen, wie verdienen wir mit den Kunden Geld? Und wir sehen schon jetzt, dass sie breiter werden, dass sie eigentlich in ihrem Produktangebot, wenn man ehrlich ist, den traditionellen Banken ähnlicher werden. Wenn auch immer noch im rein digitalen Gewand, auf mobile Kanäle fokussiert, mit einfacheren Produkten und so weiter, aber eben auch im Investmentbereich, im Kreditbereich und nicht mehr ganz allein nur auf dem Thema Daily Banking, um ein Beispiel zu nennen.
Wenn Sie sagen, Sie werden den Großbanken in einigen Dingen ähnlicher, wir glauben beobachtet zu haben, dass Sie insbesondere beim Thema Neukundenakquise den Großbanken etwas ähnlicher geworden sind. Viele haben doch da ihre Marketingausgaben runtergefahren und spielen das Thema Neukunden nicht mehr so aggressiv, wie es vor einer Weile der Fall war. Bei sehr vielen Banken hat sich das Thema völlig gewandelt in den letzten 2 Jahren. Da geht man ganz weg von dieser Neukundenorientierung, sondern sagt, wir wollen es profitabler gestalten. Das war jetzt eine Entwicklung in den letzten 2 Jahren. Liegt das daran, dass man gemerkt hat, mit den Neukunden funktioniert es nicht mehr oder weil der Kuchen jetzt schlicht und ergreifend verteilt ist, was die Kunden angeht?
Ich glaube, das war auch zum Teil getrieben durch die Corona-Krise. Wenn man sich anschaut, was die Customer Acquisition Costs für verschiedenste Segmente, sei es in der Konsumentenfinanzierung oder auch im Daily Banking sind, die sind doch ganz erheblich gefallen, einfach weil natürlich im Rahmen der Krise viele auf der Kostenbremse standen. Und das ist natürlich dann ein Wettbewerbsgleichgewicht, wo, wenn die einen weniger ausgeben, die anderen das auch machen können. Insofern ist das, glaube ich, da in Summe einfach ein bisschen runtergekommen. Zweitens haben auch einige traditionelle Banken gesagt, dass sie weiter das Thema Cross-Selling in die neu gewonnenen Kunden zwar schaffen, aber vielleicht nicht schnell genug schaffen, dass sich die sehr, zum Teil ja sehr, sehr hohen Kundenakquisitionskosten wirklich lohnen. Und da haben Sie absolut recht, sicherlich eine Rekalibrierung dazu, dass man sagt, jetzt gucken wir uns erstmal unsere Millionen von Kunden an, die wir schon haben und schauen, was die eigentlich wollen und wo wir mit denen dann auch mehr Geschäft machen können und denen neue Dienstleistungen anbieten können, die diese Kunden eben haben wollen. Insofern glaube ich, das ist zum Teil krisengetrieben, zum Teil eine Veränderung im Markt, wie Sie gerade sagten, aber weiterhin werden hier Kundenanteile neu vergeben. Und wie gesagt, das ist ein Wettbewerb, um sich jetzt aufzustellen, nicht nur für die nächsten 2 Jahre, sondern für die nächsten 15 Jahre. Und in diesen Dimensionen muss man auch denken. Wir haben ja in unserem Report eine Analyse, die ich sehr spannend finde, wo wir geschaut haben, Marktanteile über verschiedene Segmente hinweg. Private Banking, Corporate Banking, Investment Banking, Retail und so weiter und sehen, dass die deutschen Banken in den letzten 10 Jahren zwischen 5% und 15% Marktanteil verloren haben an Spezialisten, an diese neuen Wettbewerber, von denen wir gerade sprechen, aber eben auch an Auslandsbanken, die ja in sehr attraktiven Segmenten, Konsumentenfinanzierung, Corporate Banking und so weiter, unheimlich aktiv sind. Und in diesem Zeitraum von 10 Jahren so eine Marktanteilsverschiebung, das ist schon eine erhebliche Umwälzung. Und die große Frage wird jetzt sein, wie dieses Chart in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussieht.
Wie ist denn Ihre Prognose? Wird sich es beschleunigen oder nicht?
Ja, wir haben im Rahmen unserer Studie auch mit vielen Entscheidern in deutschen Banken gesprochen und auch eine große Umfrage gemacht. Und etwa 2/3 der ziemlich senioren Bankmanager, die geantwortet haben, unterstützen die These, dass Banken jetzt und relativ radikal handeln müssen. Wir haben ja auch dann Szenarien gerechnet, rund um AOI in einem weiter so Szenario und einem Mitigationsszenario. Jetzt will ich da gar nicht zu sehr in die Mechanik einbringen. Aber es ist klar, dass Banken ja heute schon viel machen auf der Kostenseite mit vielen Transformationsbemühungen, aber noch sehr viel machen müssen, um in ein wirklich nachhaltiges Szenario zu kommen.
Wo soll denn das Geld dafür herkommen? Wenn ich in den vergangenen Wochen mit Banken spreche, dann höre ich wieder, also alleine was das BGH-Urteil zur Zustimmungsfiktion wieder an Kapazitäten bindet, jetzt alle Kunden einzeln ansprechen zu müssen. Zu sagen, zu handeln bedeutet ja, ist ja häufig auch mit hohen Investitionen in Digitalisierung, in Bankensysteme etc. verbunden. Oder geht das auch kostenneutral?
Ja, ich glaube, das natürlich sind das große Investitionen. Und natürlich ist es so, dass es auch Institute gibt, die sich in einer Sackgasse befinden, die wüssten, was sie tun müssen und einfach das Geld dafür nicht haben. Es ist aber auch so, dass wir auf der Kostenseite in vielen Bereichen noch viel Verbesserungspotenzial sehen, wodurch Ressourcen mittelfristig frei werden können. Dass wir auch sehen, dass auf der Ertragsseite Potenziale da sind. Wir haben vorhin über das Thema Pricing gesprochen. Es gibt sicherlich so, dass Banken die ganzen Kundenkontaktpunkte, die sie haben ja neben Medien- und Tech-Unternehmen die meisten Kontakte zu ihren Kunden im Branchenvergleich viel zu wenig nutzen und da auch deutlich mehr Ertrag machen können. Und viele dieser Programme, so einen Vertriebspush zu machen, ja relativ kurzfristig wirksam werden und auch sich selbst finanzieren könnten. Die große IT-Transformation im Kern, die ist und bleibt teuer, ist aber heute einfacher als vor 10 Jahren. Durch neue modulare Anbieter kann das heute einfacher gemacht werden als in den Megaprojekten, die wir vielleicht noch rund um 2010 oder so gesehen haben. Insofern höre ich den Einwand und ich verstehe das. Und es ist, ich will niemand sagen, dass es einfach ist, aber das kann nicht bedeuten, dass wir uns einfach unserem Schicksal ergeben und es nicht versuchen. Es gibt so viel zu tun auf der Ertragsseite, bessere Nutzung von Daten, bessere Nutzung von Kontaktpunkten und so weiter. Auf der Seite der Kostenseite, Umbau der Vertriebsnetze hin zu Remote Advice, weg von der reinen Nutzung der Filiale und so weiter, in internen Prozessen, eine Beschleunigung von Digitalisierung, die natürlich alles auch eine starke Vereinfachung bedarf. Der Kunde heute braucht nicht jedes Feature, braucht nicht jede 10. Ableitung für die verschiedenen Modelle, sondern möchte einfache, gute, klare Produkte mit klaren Prozessen, die es Banken auch leichter machen, sich wieder zu vereinfachen.
So leicht kommen Sie mir aber jetzt nicht davon, dass die Kosten runter und die Erträge rauf müssen, weil in den letzten 10 Jahren war es bei Banken so, sie haben konstant Erträge verloren, Größenordnung 1% per annum, und die Kosten sind jedes Jahr hoch, zum Teil auch tariflich bedingt 1-2% per annum. Jetzt sagen Sie, ich habe Ihre jüngste Studie auch gelesen, jo, drehen wir das doch einfach mal rum. Die Kosten müssen 1-2% pro Jahr runter und die Erträge müssen 1-2% pro Jahr hoch. Dass man Kosten senken muss, Sachkosten, Personalkosten, okay, das kann ich noch verstehen. Aber wie soll denn eine Branche, die seit 10 Jahren Erträge verliert und sich wirklich abmüht, ihre Erträge überhaupt zu verteidigen, wie wir das jedes Jahr in den Geschäftsberichten sehen, wo sollen denn genau diese Erträge herkommen, insbesondere wenn ansteht, dass sich das Zinsniveau nicht fundamental ändert? Das müssen Sie, glaube ich, jetzt hier unseren Hörern, die bestimmt sehr daran interessiert sind, wo die Ertragspools sind, aber schon etwas näher erläutern.
Sehr gerne. Ich glaube, niemand würde sagen, dass man einfach nur Kosten senken und Beträge steigern muss. Ich glaube, es war mehr eine Rückrechnung, was nötig wäre, um eben ein nachhaltiges Niveau zu erreichen. Aber bevor wir über Banken sprechen, möchte ich, glaube ich, 1-2 Beispiele anderer Industrien nennen, die in ähnlichen Lagen waren und am Ende es gedreht haben. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, das Thema Telekommunikation. Da war über Jahre immer die Rede davon, dass die durchschnittlichen Erträge pro Kunde jedes Jahr sinken, die durchschnittlichen Revenues, und man eigentlich auch nichts dagegen tun kann. Das ganze Geschäft aus dem SMS ist weggebrochen und es war ein absolutes Drama. Wenn wir heute, 10 Jahre später, darauf gucken, haben viele geschafft, neue Angebote zu machen, bessere Dienstleistungen rund um Daten, Value-Added Services in einem Ökosystemansatz, andere Angebote, wie mit Handsets umgegangen wird, und bieten Kunden mehr, verdienen aber auch mit den Kunden mehr Geld. Ein anderes Beispiel ist das Thema Medien. Denken Sie an das Streaming von Musik oder von Video. Auch da waren die Prognosen mindestens so negativ wie heute im Bankwesen, wenn man vielleicht 10 Jahre zurückgeht. Und es wirkte vollkommen utopisch, dass Kunden für diese Medien plötzlich so viel Geld ausgeben sollen. Hat sich komplett geändert. Es ist absolut normal, dass Menschen für Netflix bezahlen, für Amazon Prime bezahlen oder was auch immer und da deutlich mehr Geld dafür ausgeben, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Es wird aber eben auch mehr geboten. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Um auf der Ertragsseite wachsen zu können, müssen die Produkte besser werden, einfacher werden, die Prozesse schneller werden, dann kann man da wachsen. Und wenn wir uns den Gesamtertragspool, den Gesamt-Nachsteuer-Gewinnpool im deutschen Bankmarkt anschauen, haben Sie ja selber gesagt, der ist erheblich. Der ist natürlich in den letzten Jahren, gesunken, aber davon sind Teile ja auch in andere Industrien abgewandert. Denken wir an Vergleichsportale, denken wir an andere Nichtbanken, die Dienstleistungen, die nah am Banking sind, heute anbieten. Denken wir an den riesengroßen Boom im Zahlungsverkehr. In Summe wird mit Dienstleistungen rund um Geld auch heute noch sehr, sehr viel verdient. Nur eben weniger durch Banken, als das vor 10 Jahren noch der Fall war. Was können Banken konkret machen? Banken sitzen auf einem riesengroßen Kundenbestand, wissen sehr, sehr viel über diese Kunden, könnten sehr viel mehr aus diesen Daten machen, könnten Marktanteile zurückgewinnen von Nichtbanken, von digitalen Wettbewerbern und könnten da deutlich mehr machen. Banken können und werden absolut zentral sein in der Transformation rund um ESG und Climate Risk. Wenn Europa bis 2050 klimaneutral sein möchte, müssen pro Jahr etwa 240 Milliarden Euro an CapEx investiert werden in diese Transformation. Wer soll das finanzieren, wenn nicht die Banken? Auch das ist ein erhebliches Wachstumsfeld, in dem Banken sehr viel mehr Geld verdienen können. Insofern ist die Antwort für jedes Institut anders. Aber es gibt da jede Menge Subsegmente und Nischen, in denen Banken mehr Geld verdienen können und mehr Geld verdienen müssen. Zeitgleich ist natürlich das Thema Kosten weiterhin absolut zentral. Es wird viel gemacht und alle Banken arbeiten an dem Thema, aber die Geschwindigkeit und Radikalität könnte erhöht werden. Und ohne den Kunden weniger zu bieten, glauben wir, dass Banken mit weniger Kosten auskommen.
Welche Potenziale sehen Sie konkret im Wertpapiergeschäft? Machen die Banken da genug? Auch da hat man ja das Gefühl, sehr viele neue Akteure greifen sich sehr viele Kunden, sehr viele Erträge ab. Bei Banken spielt es auch eine gewisse Rolle. Der Absatz ist deutlich gestiegen, seit dieser Megaboom eingesetzt hat im vergangenen März. Wie sehen Sie den Markt? Insbesondere, weil mir die Neobroker natürlich erzählen, jo, super, es sind noch so viele Banken in diesen alten Geschäftsmodellen mit Wertpapieren verhaftet, so viele Kunden, da gibt's auch noch eine ganze Menge, was wir den Banken abjagen können, wo noch viel Geld verdient wird. Würde mich auch, weil es einfach ein heißes Thema ist, Ihre Einschätzung interessieren.
Ja, ist natürlich ein unfassbar heißes Thema. Aber wir haben ja vorhin über die interessanten Bewertungen gesprochen im Moment. Das ist hier sicherlich auch ein Bereich, wo man da manchmal noch eine andere Frage stellen könnte. Klar, ein Riesenboom. Und da überlagern sich natürlich jetzt mehrere Effekte. Auf der einen Seite hat man Kunden, die vielleicht in der Vergangenheit bei traditionellen Banken ihr Depot hatten und da auch relativ stabil und relativ hohe Erträge generiert haben, die zu günstigeren Anbietern wechseln und den Banken dann verlieren. Ehrlicherweise gab es günstigere Alternativen, aber auch schon die letzten 10 Jahre. Das ist nicht wirklich komplett neu. Ich glaube, der aktuelle Boom im Bereich Online-Brokerage für Retail-Kunden, da sind auch viele Kunden, die in der Vergangenheit gar nicht aktiv waren und wo ich auch immer nicht immer sicher bin, wie nachhaltig das eigentlich sein wird und wie viel davon auch eine Gamification ist, die vielleicht auch gesamtvolkswirtschaftlich gar nicht so gut ist. Das sehr aktive Handeln da im Mieterbereich endet ja zum Teil auch für den Einzelnen dann in Scherben und Tränen. Das ist vielleicht nicht etwas, worum Banken kämpfen sollen. Aber in Summe sehe ich im Bereich Wertpapier auch für Banken nach vorne gehen eigentlich sehr, sehr viel Potenzial. Der deutsche Sparer hat eine Aktienquote, die immer noch sehr viel geringer ist als in anderen Märkten. Es wäre sehr viel besser, wenn mehr Geld in den Aktienmarkt gesteckt wird. Wobei das sehr aktive Handeln aus Grundsicht, wie eben gesagt, nicht immer die beste Lösung ist und Alternativen gibt. Aber ich würde sagen, das ist eher eine Chance für Banken als ein Risiko. In Summe.
Ich muss zugeben, ich probiere selbst gerne aus und kann mich da immer nur wundern. Ich habe im vergangenen Jahr für meinen Sohn ein Sparbuch eröffnet bei einer Bank. Da musste ich zu 2 physischen Terminen in die Filiale. Der eine hat eine Dreiviertelstunde gedauert und ich habe ungefähr 30 Seiten unterschreiben müssen. Wenn ich einen ETF-Sparplan eröffnen oder eine Apple-Aktie kaufen will und das über einen Neo-Broker mache, der Prozess war nach 7-8 Minuten beendet und zwischen Handy öffnen und Transaktion ausführen, vergehen, wenn man einigermaßen digital unterwegs ist, 20-25 Sekunden. Frage ich mich, wie kann denn das sein? Ist das eine Regulierungsschiefe, die wir haben, oder ist es eine Frage, wer es wie digital löst? Weil die Banken mir natürlich sagen, sie seien im regulatorischen Korsett. Andererseits sage ich mir, scheint ja doch nicht so extrem zu sein, wenn ich für ein Sparbuch so lange brauche und für eine Aktie erheblich weniger.
Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo man sieht, was eigentlich möglich wäre, wenn man die Chance hat, Dinge neu zu bauen und auf dem Reißbrett neu zu erfinden und den Prozess von Anfang an so einfach wie möglich und so schlank wie möglich aus Kundensicht zu denken. Das wäre aber für Banken auch möglich. Und es gibt ja Banken, die das tun. Also die Kundenreisen in vielen Kernprozessen sind bei vielen Banken in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden. Und ich glaube, die zwei persönlichen Termine mit 45 Minuten Formular ausfüllen, das ist wirklich am unteren Ende der Kundenerfahrung. Und dafür gibt es eigentlich auch heutzutage keine Ausrede mehr. Das darf so nicht sein. Das braucht Investitionen in Digitalisierung, das braucht ein Neudenken von Prozessen, aber das ist auch für eine Bank möglich und absolut notwendig, um eben Kunden nicht zu finden. Und ich bin überrascht, dass Sie am Ende da noch diesen Abschluss gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Termin ausgehalten hätte bis zum Ende.
Offen gestanden, erwuchs im Laufe des Termins dann mein journalistisches Interesse, dass ich dann hinterher eine kleine Geschichte draus gemacht habe, allerdings anonymisiert, ohne Nennung der Bank, weil ich da jetzt nicht, ist ja immer so eine Geschichte aus persönlichen Befindlichkeiten.
Ja. Ich weiß, wie es auch geht, wenn man in der Branche aktiv ist, möchte man ja auch viele Produkte und Banken testen.
Genau.
Ich habe damit auch wahrscheinlich zu viele Bankverbindungen, die ich eigentlich nicht alle brauche, um alles mal ausprobiert zu haben.
Und Ihr Schufa-Score leidet nicht drunter?
Ich habe ihn mir länger nicht angeschaut. Ich weiß es nicht genau, vielleicht.
Okay, ich bin aber auch tatsächlich ein Multibankkunde, auch aus großem Interesse und Spieltrieb. Und bei mir passt der Schufa-Score noch, ja.
Bin ich ja beruhigt.
Ich würde gerne abschließend einen Aspekt noch aufgreifen, den ich in Ihrem Paper, das Sie geschrieben hatten, sehr, sehr spannend fand. Wir reden ja jetzt hier die ganze Zeit über die Gesamtheit der Banken. Sie haben aber ein ganz interessantes Differenzierungsmerkmal herausgeschrieben. Und zwar mit einer gesunden Kultur erzielt man eine dreimal höhere Aktionärsrendite als weniger gesunde Wettbewerber und es gelingt auch Unternehmen, Banken mit einer gesunden Kultur erheblich leichter Change-Projekte einzuleiten, die häufig nötig sind. Jetzt, das müssen Sie mir aber auch mal konkretisieren, weil ich es hochspannend finde. Wie definiert man denn eine gesunde Kultur und wie führt man sie herbei?
Ja, es ist wirklich eine spannende Frage. Und die Kultur ist hier auch ein bisschen ein gefährlicher Begriff. Es ist nicht so, dass es eine gute Unternehmenskultur gibt und eine schlechte und alle von der schlechten zur guten kommen sollten. Das wäre zu einfach. Wir sprechen da eigentlich lieber über, was wir Management Practices nennen. Das sind also, das ist eigentlich die Frage, wie wird Arbeit im Unternehmen erledigt. Und die stehen zum Teil auch im Wettbewerb miteinander. Zum Beispiel gibt es Unternehmen, das habe ich, glaube ich, schon mal kurz gesagt, die sehr, sehr straff durchorganisiert sind, wo, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, auch sehr klare Verantwortlichkeiten bestehen, die sehr gut darin sind zu exekutieren und von oben nach unten Entscheidungen, die getroffen worden sind, bis zur Umsetzung durchgedrückt werden. Andere Unternehmen sind darin nicht so gut, sind aber sehr viel besser darin, die Stärke ihres gesamten Teams zu nutzen, Ideen aus allen Bereichen aufzunehmen, vielleicht stärker im Bereich, im Thema Kollaboration, gemeinsame Leadership und dann zu besseren Lösungen zu kommen, die vielleicht länger dauern, aber dann innovativer sind. Und für verschiedene Situationen sind auch verschiedene Ansätze besser. Also nur, es ist nicht so, als könnte man Unternehmenskultur mit einem einzigen Kennzahl messen und sagen, der eine ist gut, der andere ist schlecht. So, jetzt ist es aber schon so, dass es natürlich auch Unternehmen gibt, die besser und schlechter gemanagt sind und in denen wo halt einige leider auch weder auf der einen noch auf der anderen Seite gut sind. Und wir haben da über die letzten wahrscheinlich 20, 30 Jahre in Tausenden von Projekten Daten zugesammelt. Und haben, glaube ich, einen sehr guten Vergleich, Samples dazu, wie gut Unternehmen eben gemanagt sind und wie gesund und wie stark Unternehmenskultur ist. Nochmal, die kann unterschiedlich sein, aber eben auch besser oder schlechter. Und das Ergebnis, dass man eine extrem starke Korrelation zwischen der Stärke der Management Practices und dem Unternehmenserfolg sieht, ist ein Ergebnis, das in jeder Industrie, in jedem Datenschnitt, in jedem Segment immer wieder rauskommt. Und das gilt ganz sicher auch für Banken. Nennen wir nochmal, um bei meinen beiden Beispielen zu bleiben, das Thema Umsetzungsstärke ist in vielen Instituten ein echtes Problem, wo gute, klare Strategien entwickelt werden, auch alle sich einig sind, was jetzt eigentlich passieren müsste, wo aber danach irgendwo zwischen Idee und der Programmierung am Ende in der IT die Ideen verwässern, verloren gehen, zu komplex werden, zu lange dauern und am Ende dann nichts passiert. Gleichzeitig gibt es Banken, die sehr schlecht darin sind, Ideen aus dem Markt aufzunehmen und dann auch in ihr eigenes Angebot zu integrieren und die mit Scheuklappen zu sehr schauen. Also gibt's da nicht die eine Unternehmenskultur, aber es gibt eben verschiedene Stärken, die man haben kann, die man spielen kann. Und wir sehen, dass das, wenn man es auch misst, in Umfragen der Mitarbeiter extrem stark korreliert mit dem Unternehmenserfolg kurzfristig, aber eben auch langfristig. Und das ist was, wo man arbeiten muss. Das ist natürlich nicht einfach, wenn man als Industrie schon 10 Jahre gefühlt durch Krisen gelaufen ist oder 15 Jahre. Dann ist es sicherlich nicht leicht, aber es ist unfassbar wichtig und es ist auch unfassbar wichtig, gegeben, dass Banken ja auch neue Talente für sich gewinnen müssen. Und auch da nochmal, wir sehen in unseren Umfragen, dass die Attraktivität von Banken als Arbeitgeber gelitten hat. In den letzten 15 Jahren ist der Satz, Banken sind attraktive Arbeitgeber und eine Karriere in der Bank ist attraktiv für mich, ist deutlich zurückgegangen in Umfragen von Wirtschaftsunis, aber auch von technischen Unis. Und das ist ein Problem, wenn eben auch das Berufsbild des Bankers sich verändern soll und wir andere, jüngere, digitalere Talente brauchen und Banken für diese auch attraktiv sein müssen.
Prima. Ich habe jetzt in unserem Gespräch offen gestanden eine gewisse Skepsis gegenüber Geschäftsmodellen neuer Akteure rausgehört und ein Optimismus, dass es mit den Banken klappen kann, wenn sie es denn nur richtig machen. Deswegen wäre meine abschließende Frage, ich weiß, Anlageempfehlungen können Sie nicht aussprechen, wenn es aber einen Tracker gäbe als Geldanlage auf alle deutsche Banken und einen Tracker auf alle deutschen Neobanken, Digitalakteure im Finanzwesen. Welchen würden Sie denn auf Sicht von 10 Jahren kaufen, wenn der jetzt in den Tresor gelegt würde, das entsprechende Wertpapier und erst in 10 Jahren wieder rauskommt?
Das ist ein bisschen gemeine Frage. Und ich glaube, meine Antwort wäre, es hängt gerade beim zweiten Tracker extrem stark von der Bewertung ab. Also ich glaube schon,
Die Bewertung von heute, die es heute da draußen gibt.
Also ich glaube, und dann hängt es von allen Segmenten ab. Ich glaube schon, dass da zum Teil Unternehmen entstehen, die echte sozusagen Kraftzentren in der Finanzindustrie in Deutschland sein werden. Und die hätte ich gerne unbedingt auch in meinem persönlichen Portfolio. Insofern würde ich sicherlich auch in das Thema neue Technologien und neue Wettbewerber investieren. Dass da viel heiße Luft ist. Insofern glaube ich schon, dass die Anfangsaussage, mit der Sie ja gestartet sind vorhin, dass Banken ein Trümmerfeld sind, so nicht stimmt. Und ich würde sicherlich auch in den ersten investieren. Und jetzt, um zurückzukommen, als Banker wissen wir alle, Diversifikation ist wichtig. Insofern würde ich mein Geld sicherlich auf die beiden Tracker verteilen und dann hoffentlich in Summe eine ordentliche Rendite in 10 Jahren zu erreichen.
Dann müssen Sie uns aber auch noch eine Gewichtung geben. Wie viel Prozent landen dann bei Banken, wie viel bei neuen Wettbewerbern?
Das ist jetzt wirklich fies. Dann mache ich es einfach 50-50 und nochmal, es hängt vom genauen Setting der Wettbewerber ab. Machen wir es 50-50 und schauen, was in 10 Jahren rauskommt. Und dann können wir nochmal sprechen und gucken, wer wie gut abgeschnitten hat.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign von Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Streets von Shane Ivers. www.silvermansound.com